RD.
Es wird gesungen hier,
es
Stimmung.
Ist weihnachtlich, ja, wir haben durchgefegt und wir haben abgestaubt. Wurde auch mal wieder Zeit.
Bisschen weihnachtlich dekoriert haben wir auch.
Die Kasse ist installiert, denn wir öffnen jetzt wieder unseren Idreads Lieb Buchladen.
Für die Weihnachtsedition mit einem XXL-Buchtipp-Feuerwerk für euch.
Boom, Crash, pff.
Eat, Read, Sleep. It's Christmas.
Ah, herrlich. Kurz noch einen Tee in der Sitzecke.
Ja, warte mal, den habe ich vorbereitet. Ich habe hier sowas mit Frucht, ist das okay für
Frucht
dich?
Frucht ist super.
Frucht ist super, sagte er. So. Guck mal, du kannst wählen.
Oh, ich hätte gern die Rentiertasse.
Die sind, die,
Achso, das sind beide Rentiere.
Na, das ist eine schöne Rentiertasse.
So Norweger-Pulli-mäßig.
Das ist so eine schlimme Weihnachtstasse.
Ich hätte gern die schöne Rentier-Norweger-Pulli-Tasse.
Okay.
Mit rotem Rentiermuster. Oh.
So,
sind die beide aus deinem Küchenschrank?
Aus dem NDR-Küchenschrank, da findet man ja immer Scheußlichkeiten. Ich glaube, alle Leute bringen ihre schrecklichsten Tassen in die NDR-Küche.
Guck mal, und ich habe hier auch was arrangiert, nämlich einen kleinen Teller für uns, für jeden.
Ah, ein bunter Teller.
Ein bunter Teller mit Lebkuchen.
Ich habe auch noch ein bisschen hier so bunte Tellerkram mitgebracht. Weiße Schokolade, Marzipan.
Ja, Marzipan bin ich ja krüsch. Das muss ja aus einer Hansestadt kommen.
Ah, das wird schwierig.
Ja.
Wir erwarten ja einen anstrengenden Tag. Vielleicht was runtergefallen. Hier bei uns im E-Treat Sleep.
Da brauchen wir Energie.
Da müssen wir uns jetzt noch mal ein bisschen, durchatmen hier. Der Buchladen heißt ja Booktopus jetzt seit neuestem. Wir haben ja auch ein Ladenschild von Elisa. Das haben wir natürlich auch wieder aufgehängt.
Und ganz neu haben wir auch
ein Deko-Oktopus
so
von
süß.
Anja.
Dirki.
Der ist natürlich auch dabei. Habt ihr vielleicht bei Instagram schon gesehen.
Wenn ihr unseren Podcast kennt und in der ARD Audiothek abonniert habt, natürlich habt ihr das, dann wisst ihr ja, was Buchladenfolge bedeutet. Wenn nicht, dann sagen wir es euch kurz, dass nämlich Eat, Read, Sleep der Bücherpodcast für alle Genres ist. Also wir vermitteln Leseerlebnisse und wir wollen Lust machen so richtig aufs Lesen. Wir, das sind übrigens
Katharina Marenholz
und Daniel Kaiser, wir sind Kulturredakteure beim NDR.
Und wir haben mehr Ideen als ein Ferkel blinzelt. Ich glaube, das ist ein Zitat aus Michel aus Lönneberger.
Oh.
Ich habe es nicht mehr gefunden, um es richtig verifizieren zu können, aber ich habe es so im Kopf. Und deshalb gibt es bei uns auch immer ein paar Sonderspezialaktionen, wie zum Beispiel diese Buchladenfolgen, in denen beantworten wir individuelle Buchgeschenkgesuche. Man kennt das ja, plötzliches Weihnachten und Tante Doris kommt zu Besuch. Was schenkt man der? Ein Buch natürlich, das geht ja immer, aber welches? Wenn man nur weiß, dass Tante Doris promovierte Kristallografin ist, gern in die Uckermark reist und Schlümpfe sammelt.
Oh, da hätte ich aber wirklich mal gern deinen Buchtipp.
Ja, später vielleicht.
Dazu kommen wir später. Ja, und da kommen wir dann tatsächlich ins Spiel mit unserem passenden Tipp, von dem natürlich auch alle anderen profitieren können, weil sie ähnliche Verwandtschaftsprofile beschenken müssen. Ja, und ich sag mal noch einen Schluck Tee.
Mhm.
Und jetzt aber Schluss mit der Plauderei. Ich sehe schon, die erste Kundin wartet vor der Tür und ich sag mal, Mensch, das ist Ines, die wohnt doch in Paris.
Guten Tag, Frau Marenholz, Herr Kaiser. Ich bin für einen kurzen Urlaub zurück in meine alte Heimat gekommen und ich dachte, ich schaue einmal bei Ihnen im Laden vorbei.
Ach so, Heimaturlaub, klar.
Ach, super.
Ja, super.
Und jetzt suche ich ein Geschenk für meine 84-jährige Schwiegermutter, die pro Tag ein Buch liest.
Boah, krass.
In der Stadtbibliothek hat sie einmal den zweiten Preis gewonnen für das meiste Ausleihen und Lesen der Bücher. Nur ein junges Mädchen hatte mehr.
Ja, eine Schwiegermutter, die man gern kennenlernen will.
Also, am besten eine Serie. Es darf Familiendrama, Familienchronik sein oder auch Fantasy. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Au revoir et à bientôt.
Ja, Ines, da empfehlen wir natürlich an dieser Stelle, man muss es sagen, die Jahrhundert-Trilogie von Ken Follett.
Mhm.
Das geht ja immer für dieses Profil. Dann ist mir noch eingefallen, die Bücher von Judith Lennox. Kennst du die, Daniel?
Nein, kenne ich
nicht. Das ist eine britische Autorin, habe ich früher sehr, sehr gern gelesen. Die schreibt immer so Familiengeschichten mit Liebe und Familiengeheimnissen. Sind allerdings keine Serien, aber die Bücher sind alle ein bisschen ähnlich. Kann man so hintereinander weglesen. Und der späte Ruhm der Mrs. Quinn von Olivia Ford kommt mir auch irgendwie passend vor. Da geht es um eine Frau, ein bisschen älter, die an einem Backwettbewerb teilnimmt. Generell ist das ein richtig, richtig schönes Buch, um es Weihnachten zu verschenken.
Mit Rezepten?
Weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, aber wir hatten es in Folge 104, kann man nochmal nachhören. Mhm. Da habe ich nämlich den Battenbergkuchen gebacken.
Ah, stimmt,
diesen
lecker.
Karierten,
ja, ja, diesen karierten, genau.
Mit so rosa Karos drin. Das war sehr herausfordernd, aber ich bin sehr stolz, immer noch sehr. Das ist eigentlich mein größtes Backwerk in diesem Jahr gewesen für Eat, Read, Sleep. Ist echt gut geworden. Und das Buch sieht richtig schön aus. Hat so ein richtig schönes Cover, so mit Gold und dann ist da so ein Kuchen drauf. Also passt zu Weihnachten. Gibt es inzwischen auch schon als Taschenbuch bei DTV.
Und von Shirley Jackson haben wir dann noch Krawall und Kekse. Und es gibt auch ein Folgeband, Alles wie immer. Das ist so autobiografisch geschrieben. Shirley Jackson ist ja eigentlich so Autorin von Schauergeschichten. Und sie hat da diverse Alltagskatastrophen in der Familie super lustig erzählt. Und es gibt auch ein kleines Fantasy-Element. Also das haben wir auch schon besprochen. Krawall und Kekse von Shirley Jackson.
Ja, hatten wir schon in der Folge. Das erste, das zweite ist gerade erst erschienen.
Genau.
Beide bei Arche. Und das erste gibt's auch schon als Taschenbuch für 14 Euro. Wir kriegen ja übrigens immer wieder Mails, dass wir auch mal vermehrt auf Taschenbücher hinweisen sollen. Da werden wir eventuell auch ein bisschen was ändern in den Folgen im nächsten Jahr, damit wir mehr Taschenbücher drin haben. Und ich meine, die Schwiegermutter scheint ja cool zu sein, Daniel. Vielleicht, wenn sie Fantasy gerne mag, Fourth Wing.
Ja, das ist auch was für coole Schwiegermütter. Sprechende Drachen mit Witz und ironisch. Da geht einiges.
Und da hat sie auf jeden Fall drei Bände. Der dritte erscheint in Deutschland im Januar. Ich weiß nicht, wie es in Frankreich ist. Und die sind alle sehr, sehr dick. Also Ines, vielleicht, wenn die Schwiegermutter so cool ist, wäre Fourth Wing auch was für sie. Da könntest du nochmal in Folge 106 reinhören. Da reden wir genauer darüber, was es mit diesen sprechenden Drachen auf sich hat und was da sonst noch so an Fantasy-Sachen ab. Aber da hast du jetzt auf jeden Fall eine Menge Buchtipps, schon mal direkt hier am
Sprechende
Anfang.
Sprechende Drachen und ich sag mal, L'Amour kommt auch nicht zu kurz.
L'Amour kommt auch nicht zu kurz. Übrigens, kurzer Disclaimer für diese Buchladenfolge. Wir werden hier nicht alle Verlage, alle Seitenzahlen, alle Übersetzer und alle Preise nennen können, weil das für euch sonst ein Informations-Overflow wird. Wir haben schon wahnsinnig viele Bücher heute für euch. Und mit diesen ganzen Angaben, da steigt kein Mensch mehr durch. Und wir können leider auch nicht alles in die Shownotes schreiben, weil es da eine Zeichenbegrenzung gibt von 2400 Zeichen. Das ist gar nicht mal so viel. Also ausnahmsweise diesmal nur die Angaben, damit man die Bücher auch auf jeden Fall findet. In der nächsten Folge dann wieder tutti completi.
Unser Buchladen sprengt das Internet, so ist es nämlich.
So ist es nämlich. Und wir haben letztes Mal eine ein bisschen scharfe Mail dazu bekommen, was uns denn einfiele, jetzt plötzlich die Übersetzer wegzulassen.
Im Buchladen taucht das ja auch eher selten auf, dass der Übersetzer bei der Buchempfehlung mitgenannt wird.
Genau, wir sind nämlich ein Buchladen.
Wir sind ein Buchladen, Leute.
Basic-Infos, Leute.
Die nächste Kundin steht auch schon vor der Tür unseres Buchladens. Komm rein, ich glaube, das ist Stefanie. Moin Stefanie, wie können wir dir helfen?
Hallo Herr Kaiser.
Guten Tag.
Ich suche ein Weihnachtsgeschenk für meinen Mann. Der liest besonders gerne und immer wieder die Bücher von Rebecca Gablé und Ken Follett. Habt ihr da vielleicht eine weitere Idee für mich? Hilary Mantel mochte er gar nicht gern lesen.
Ah, interessant. Ja, also Rebecca Gablé und Ken Follett sind erfolgreich, weil sie so sind, wie sie sind. Und so ähnliche Bücher gibt es eigentlich von der Schlagkraft eigentlich nicht. Aber im ähnlichen Buchregal sortiert ist vielleicht einer, über den wir noch nie gesprochen haben, glaube ich, Jeffrey Archer. Mhm. Der schreibt ein Buch nach dem nächsten, die verkaufen sich wie geschnitten Brot aus Gründen. Und der hat eine richtige Saga geschrieben, 7 Bände, die Clifton-Saga zum Beispiel. 7 Bände kann man sich für 82 Euro bei Heine gleich mal klammern, dann hat man ein ganzes Jahr zu lesen. Es geht in der Clifton-Saga um England in den 30er Jahren. Harry Clifton wächst da in ganz einfachen Verhältnissen auf, im Hafenviertel von Bristol. Hartes Leben, unklares Schicksal auch des Vaters, der im Krieg umgekommen ist. Und dann bekommt dieser arme Harry ein Stipendium für so eine Elite-Schule. Und dann lernt er so Rich Kids kennen. Jill und seine Schwester Emma. Das sind so Erben einer Schifffahrtsdynastie und er verknallt sich dann in Emma und dann geht's los und die Familienwege sind natürlich ineinander verschlungen. Und das liest sich so herrlich runter, immer wieder auch aus dasselbe aus verschiedenen Perspektiven. Die Clifton-Saga Jeffrey Archer kann ich empfehlen oder auch Berg der Legenden. Das ist ein Buch über diesen Mount Everest Bergbesteiger, der es nicht geschafft hat, George Mallory. Auch ein starkes Buch, finde ich, von Jeffrey Archer. Also nach Follett, nach Gablé, mal vielleicht ein anderer Geschmack. Das ist übrigens auch, weil da auch L'Amour drin vorkommt, auch ein Buch, das Ines Schwiegermutter gefallen könnte.
Ach, so läuft es, dass wir gleich noch im Nachhinein noch was für die vorige Kundin hier im Programm haben. Ich würde sagen, ich kassiere mal ab hier für Stefanie. Was meinst du, Daniel, wie viele Bände wird die wo kaufen für ihren Mann zu Weihnachten?
Also ich würde es ja im Komplettpaket, was man hat, hat man. Und das sieht auch ganz schön aus im Buchregal. Und 82 Euro für so viel Lesestoff ist auch ein Schnapper, oder?
82, ist das so im Schuber dann?
Das sieht nach Schuber aus.
Ja, super. Das nehmen wir. 82 Euro. So, Stefanie, willst du mit Karte zahlen oder mit in bar?
Geht auch PayPal.
Ah,
so modern sind wir noch nicht. Wir sind ein Oldschool-Buchladen. Ich nehme es dann bar.
Okay, ja, alles klar. Dann nehme ich deinen 100er und ja, dann kriegst du 18 Euro zurück.
Ah.
Bitteschön. Toll. Stefanie,
jetzt geht hier Schlag auf
ja, einpacken machen wir später, Stefanie. Wir legen das mal einen kurzen Moment zur Seite. Du kannst dir noch mal ein Lebkuchenherz in der Zwischenzeit nehmen. Ich nehme mir, glaube ich, auch mal eins. Sind die mit Füllung?
Ich habe die teuren genommen. Es müsste mit Füllung
mal
sein.
Gucken.
Warte mal.
Überraschung. Hm. Ich habe keine Füllung.
Ich habe Füllung.
Ah, hier.
Du hast reine Füllung.
Weil doch, kommt später. Warte.
Ach so.
Füllung.
Ehrlich? Und die Schokolade ist richtig,
richtig
mit
gut.
Biss.
Sind
toll.
Ja die teuren. Für unseren Buchladen?
Nur das Beste.
Nur das Beste für unsere Kunden. It's
Christmas. Frau Marenholz, geh mal in die Kinderbuchabteilung bitte. Da wartet Anne auf Tipps.
Ja, okay, ich gehe. Die Kinderbuchabteilung ist ja bei uns auf so einer kleinen Empore. Mal eben hochgehen. Ist ganz gemütlich hier. Natürlich für Kinder haben wir extra noch so kleine Kindersessel. Ach, ist schön hier. Spielzeug, natürlich keine Süßigkeiten. Lieber nicht, gibt es nur Ärger mit den Eltern.
Mit den Helikoptereltern.
Mit den Helikoptereltern.
Kein Zucker.
Ja, hallo Anne, was kann ich denn für dich tun?
Hallo Frau Marenholz, ich suche für meinen Sohn Theodor neue Bücher zum Vorlesen. Er ist 5,5 Jahre alt und möchte immer wieder gern was Gruseliges haben. Mit Monstern, mit Geistern, mit Mumien und mit Vampiren. Allerdings darf es auch wiederum nicht zu gruselig sein, weil er sonst doch Angst bekommt. Haben Sie da was?
Ja, da fällt mir spontan als erstes ein ganz tolles Bilderbuch ein. Da ist Ein Gespenst im Haus von Oliver Jeffers, erschienen bei von Hacht. Das ist ein sehr wertiges, ganz schönes Bilderbuch, großformatig. Und guck mal, wenn man das hier so blättert, da sind so Geister auf so Pergamentfolien, also auf so Pergamentpapiere gedruckt.
Ja.
Deswegen sieht man die nicht auf den ersten Blick.
Sag mal, dreh nochmal um.
Ups.
Ja, cool. Cooler Special Effect. Cool.
Ja, und das macht halt Kindern total Spaß, weil man dann sagen kann, so, hey, wo sind denn die Geister? So, da muss man die so
stecken
suchen.
Im Buch.
Ja, genau. Toll. Das ist total toll. Da ist Ein Gespenst im Haus von Oliver Jeffers. Von Hacht ist der Verlag. 24 Euro ist ein bisschen teurer, aber ist wirklich, wirklich ein toller Effekt. Ist ab 4 oder 5. Und dann, was ich auch eine sehr schöne Gruselserie finde, Amalia von Flatter von Laura Ellen Anderson. Das ist auch eine Reihe. Ab 8 ist die eigentlich, aber wenn Theodor 5 ist, ich glaube, dass man das Vorlesen auch schon 5-Jährigen kann. Das ist nicht richtig doll gruselig, das ist eher so ein bisschen witzig gruselig. Geht um das Vampirmädchen Amalia, die lebt in Nocturna, wo alle richtig Angst haben vor Einhörnern und allem, was glitzert.
So, das ist andersrum.
Ein bisschen der Twist.
Lustig, das ist lustig.
Ist wirklich lustig.
Schön.
Und ganz viel Sprachwitz ist da drin, allein die Namen. Und ist auch super ins Deutsche übertragen. Und hier nenne ich mal die Übersetzerin Karin Segerer. Die hat das wirklich toll gemacht. Das ist ja nicht leicht, so sprechende Namen ins Deutsche zu übertragen. Ist total gut gelungen. Ist auch spannend, aber eben vor allem lustig. Und da kommt alles das vor, was im Anforderungsprofil genannt wurde. Monster, Geister, Mumien und Vampire. Also das kann ich wärmstens empfehlen. Ist erschienen bei Dragonfly. Einband kostet 13 Euro. Und da sind auch ganz viele ganz tolle Illustrationen drin. Also das kann man, glaube ich, gut mit einem 5-Jährigen lesen. Musst du vielleicht einmal kurz antesten, Anne, bevor du es vorliest. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das passt für Theodor.
Hallo ihr Lieben, hier ist Doris aus der Nähe von München.
Daniel, Doris ist da, extra aus München.
Wahnsinn, aus München. Also unser Buchladen ist ja ein echter Magnet im ganzen Land. Und ich sag mal, München, waren wir gerade neulich da, war schön, ne?
Ja, war super.
Schneebedeckter Mariendom, toll.
Doris, was suchst du denn?
Ich suche ein Buch für meinen Mann. Er liest normalerweise nur Sachbücher. Ich konnte ihn allerdings vor 3-4 Jahren mit Robert Seethaler auch zu den Romanen bringen. Er hat mit dem Trafikant angefangen und mittlerweile alle von Seethaler gelesen. Er mag gern Pascal Mercier und generell sollten die Bücher schöne Geschichten sein. Habt ihr einen Tipp für mich? Ich würde mich sehr darüber freuen. Vielen Dank. Tschüss.
Also als Buchhändler kann man ja nicht nur seine Lieblingsbücher empfehlen. Das erlebe ich in dieser Sekunde gerade ganz doll schmerzhaft. Doris, dein Mann steht wirklich genau auf die Art Bücher, mit denen ich nichts anfangen kann. Also Robert Seethaler, der Trafikant schon, aber Pascal Mercier. Katharina, erinnerst du dich noch an das Gewicht der Worte?
Ja, oh.
Also es war nicht unsers. Deshalb ahne ich, dass ihm Arno Geiger wirklich richtig gut gefallen könnte. Diese etwas langsame, behäbige, meandernde, redundante Erzählweise. Ich sag mal, die Reise nach Laredo über Karl den V. Und seine letzte Reise, eine Traumreise eines Sterbenden. Ich bin kein Fan, aber Jan war ja ganz enthusiasmiert und ich habe so das Gefühl, dass dein Mann Doris und Jan auf demselben Campingplatz buchmäßig zu Hause sind. Die Reise nach Laredo und auch das Buch von Alex Capu kann ich an dieser Stelle vielleicht auch noch dann empfehlen, deinem Mann. Das kleine Haus am Sonnenhang, auch das passt so von der Tonalität, von der Anmutung, von dem Umgang mit Sprache und von dem Tempo.
Ist ja auch lustig, dass man auch etwas empfehlen kann, was man selber gar nicht mochte, aber wenn man jemanden trifft mit einem ganz anderen Buchgeschmack, ja, natürlich dann genau das empfiehlt. Und wenn ich es richtig sehe, haben ja Doris und ihr Mann auch nicht den gleichen Buchgeschmack. Insofern finde ich das witzig.
Ja, das stimmt. Und es gibt ja keine schlechten Bücher oder
Nein, fast keine schlechten Bücher.
Sondern es gibt nur Matches. Und entweder passt ein Buch zu mir oder es passt nicht so gut zu mir.
Ja, Doris, komm doch mal mit mir zur Kasse, dann können wir Alex Capu und Arno Geiger schon mal abkassieren. Und Dani, also hier ist aber auch was los heute.
Ja, Weihnachtsgeschäft, Katharina.
Ja, Weihnachtsgeschäft, man kommt ja kaum noch hinterher. Du musst mal jetzt bitte Anja beraten, die hat mir gerade erzählt, sie sucht ein Buch für ihren Vater. Er hat eine beginnende Demenz, liest aber noch gern. Vor allem Sachbücher, Reiseberichte und Lebensgeschichten. Vielleicht fällt dir da schon mal was ein, während ich noch gerade kurz Doris kassiere.
Ja, Anja, da habe ich einige Bücher für dich im Angebot. Erstmal Sachbücher mit Natur. Wer wird überleben? Vom Biologen Lothar Frenz haben wir in Folge 51 vorgestellt. Über das Artensterben und welche Rolle der Mensch dabei spielt. Wirklich ein tolles Buch. Er beschreibt da auch seine eigenen Safaris und seine eigenen Abenteuerreisen im Dschungel mit Flucht vor Killerameisen im Urwald und so. Ist bei Rowohlt erschienen, 448 Seiten. Und dann habe ich noch so eine aus der ähnlichen Schublade, das wahrscheinlich dickste Buch, was wir jemals vorgestellt haben und eins, ich glaube, das dickste Buch heute auch aus unserem Buchladen. Hör mal, ich lasse es mal fallen. Also, es hat 1072 Seiten, ist von Matthias Glaubrecht und heißt Das Ende der Evolution. Vorne ist so eine richtig schöne alte Schildkröte drauf. Der Mensch und die Vernichtung der Arten. Also, wir vernichten die Evolution sozusagen unwiederbringlich mit krassen Folgen. Und das ist ein Wälzer, ganz umfassend, schon ein paar Jahre alt, aber immer noch mit Wumms, nicht nur vom Gewicht, sondern auch vom Inhalt. Gibt's mittlerweile für 20 Euro im Paperback und es ist auch eine etwas kompaktere, etwas luftigere, mit weniger Seiten versehene Taschenbuchausgabe erschienen bei Penguin für 15 Euro. Und ein Buch mit Naturerfahrungen hat mich vor einigen Jahren wirklich ganz besonders gefesselt und beeindruckt. Und ich weiß nicht, ob ich sowas schon mal gelesen habe. Das heißt, Der Geschmack von Laub und Erde, wie ich versuchte, als Tier zu leben.
Oh.
Stell dir vor, Charles Foster ist Tierarzt und er ist Anwalt und er hat ein Experiment gemacht. Und er wollte unbedingt wissen, wie fühlt es sich an, als Tier zu leben und ist so deshalb in die Rolle von Tieren geschlüpft.
Als mehrere.
Einmal als Dachs, Otter, Fuchs, Rothirsch und dann so eine Schwalbe, so ein Mauersegler.
Was?
Er hat diese Lebensweise imitiert. Also bei den Krallen hat er sich dann also es ist auch ein bisschen witzig geschrieben, die Zehennägel lang wachsen lassen.
Nee.
Also sozusagen, um das wirklich zu erleben. Auch, er hatte auch einen unterirdischen Bau. Da hat er gehaust, hat Fische gejagt mit seinen Zähnen.
Im Wasser?
Ja, er hat Mülltonnen durchstöbert am Stadtrand auf der Suche nach Nahrung. Und er hat wirklich wie ein Sommelier berichtet er von Geschmacksrichtungen von Würmern. Oh. Ja, das ist skurril, das ist witzig und auch wahnsinnig interessant. Grenzen des Menschseins und eine Empathie für Tiere entwickeln. Ein bisschen Dschungelcamp-Feeling war dabei. Fand ich ganz toll. Charles Foster, Der Geschmack von Laub und Erde, wie ich versuchte als Tier zu leben, ist bei Malik erschienen. Und ich glaube ja, ein Klassiker der Abenteuererzählungsliteratur im deutschsprachigen Raum ist das Buch, auch verfilmt, Soweit die Füße tragen, von Josef Martin Bauer, der Erfahrungsbericht eines deutschen Kriegsgefangenen nach dem Zweiten Weltkrieg, der gefangen war am Ostkap Sibiriens und sich zu Fuß 3 Jahre lang in Richtung Westen aufgemacht hat. Ist wie gesagt auch verfilmt und ist auch geschrieben mit diesem alten Sound. Gibt's auch als Taschenbuch für 12 €. Und mich persönlich begeistern auch die Abenteuerberichte des polnischen Journalisten Ryszard Kapuscinski. Da gibt es verschiedene Sammelbände mit seinen Reportagen. Das ist ein polnischer Journalist, der Jahre, Jahrzehnte lang unterwegs war in aller Welt.
Das waren jetzt 5 Tipps, die du hier abgerattert hast.
Bam, bam, bam.
Ich komme ja gar nicht zu Wort. Das Tierbuch würde ich fast auch kaufen. Das klingt total abgefahren.
Ist crazy, ja.
Ich habe auch noch einen Tipp für Anjas Vater. Und zwar kein Buch, sondern ein Literaturpuzzle. Wir hatten das ja schon ein paar Mal. Und Puzzeln ist ja bei Demenz auch gut. Habe ich extra nochmal nachgelesen. Mhm. Und da gibt es diese tollen Literaturpuzzle im Lawrence King Verlag,
Sturmhöhe.
Ja, wir hatten Sturmhöhe, es gibt Shakespeare, es gibt Agatha Christie, Goethe, Miss Marple, Bridgerton gibt es, James Joyce, Jane Austen, Charles Dickens, Oscar Wilde, you name it, es gibt alles. Und ich habe heute mal mitgebracht, Der große Gatsby, die Welt des großen Gatsby. Guck mal, wie schön
ist auch das
dieses
grüne
Motiv
Licht da?
Aussieht.
Zack, ups. Und es ist aber sehr kleinteilig. Oha.
Naja, 1000 Teile.
Für Fortgeschrittene.
Ja, die
das
haben alle
1000 Teile.
Licht,
so als Weihnachtsstern am anderen Ufer des Sees. Sehr schön gemacht.
Ach. Guck mal, es ist noch verschlossen. Ich mach's mal auf, damit wir nochmal die Größe der Teile angucken können.
20er Jahre Partystimmung.
Jetzt keins verlieren hier im Buchladen. Guck mal. Du hast ja die Sturmhöhe wahrscheinlich zu Hause schon bei dir fertig gepuzzelt. Tja. Komme ich mal demnächst zum Prüfen. Guck mal, so groß, also so klein.
Ja, so klein.
Wir machen das ja jedes Jahr Weihnachten, puzzeln wir eines von diesen Puzzlen, ganz ehrlich, mit der ganzen Familie. Und ich finde es so schön, das macht so viel Spaß.
Und ihr schafft das in der Zeit?
Ja, ich bin super gut im Puzzeln, sag's dir mal. Und dazu gibt es halt in jedem dieser Lawrence King Puzzle gibt es so eine Art Poster. So ein Faltblatt, wo dann nochmal das Motiv in groß drauf ist, kann man sich so daneben legen. Und hinten stehen dann so verschiedene Fakten, in diesem Fall aus der Welt des großen Gatsby. Und es funktioniert dann hinterher, wenn es fertig gepuzzelt ist, wie so ein Wimmelbild. Und dann kann man da Sachen suchen. Zum Beispiel kann man suchen hier die avantgardistischen Trendsetter T.S. Eliot und Gertrude Stein. Die sind hier irgendwo in diesem Bild verborgen. Maßgefertigte Hemden aus England kann man suchen. Hemingway ist auch drauf. Also super.
Ja, das wirklich ein riesengroßes Partybild auf einem schlossartigen Anwesen mit dem grünen Licht auf der anderen Seite. Feuerwerk um Toast. Das ist ja schon an sich ein Wimmelbild. Toll. Ein Gatsby-Wimmelbild als Puzzle. 1000 Teile.
Genau.
Was kostet denn sowas?
Oh, das ist ja nicht preisgebunden, das also muss man mal gucken. Ich glaube, es kostet so um die 20 Euro. Mhm. Und ich finde es ein tolles Geschenk für Leute, die gerne Literatur mögen, bei denen man aber vielleicht nicht weiß, welche Bücher sie schon haben oder welche Bücher genau sie gerne mögen. Und dann ist das so ein schönes Geschenk, weil es mit Literatur zu tun hat, aber irgendwie was anderes ist. Ich liebe das sehr. Ja, wir können hier mal eine kleine Pause machen hier in unserem Buchladen. Ich bin ja auch schon...
Schon einiges für den Umsatz getan.
Wir haben ja schon einiges für den Umsatz getan. Nochmal was essen und vielleicht können wir schon mal ein bisschen lospuzzeln beim Gatsby. Womit fängst du denn an beim Puzzle?
Ich habe so wenig Puzzle-Erfahrung. Was würdest du mir denn raten, Katharina?
Der Rand natürlich. Man muss immer erst den Rand machen. Und dann muss man in diesem 1000 Teilen, ich meine 1000, ne? sucht man dann erstmal so Randteile und sortiert die alle aus. Und dann ist es immer, dass 2 Randteile fehlen und man denkt jedes Mal, oh mein Gott, das Puzzle ist nicht vollständig. Diese Randteile, die können nirgendwo sein. Ich habe sie nicht gefunden. Und dann sind sie natürlich
doch. Sind sie doch da.
Ja, so, ach, Der Buchladen läuft bei uns, Daniel.
Läuft. Ich hatte ja hier diese Kirschwasserpralinen ohne Alkohol. Mal gucken.
Ja.
Mal sehen, ob die was können. Das schmeckt weder nach Kirsche noch nach... Es schmeckt einfach nur süß.
Mhm. Ja, das ist ja meistens bei solchen Schokoladen so.
Naja, aber so eine Kirschwassergeschichte... Also das war jetzt ein bisschen enttäuschend.
Na, dann versuchst du gleich als nächstes mal das Marzipan. Übrigens, Nonbooks, ne, wie das nennt, der Handel nennt das ja Nonbooks, solche Sachen, die irgendwie buchrelated sind, aber keine Bücher sind. Ich war neulich mal seit langer Zeit wieder in einem riesigen Buchladen in Hamburg in der Innenstadt. Das ist ja der Wahnsinn, was da heutzutage so an Nonbooks verkauft wird. Das ist ja so ein halber Supermarkt. Also alles Mögliche natürlich. Nicht alles hat mit Büchern zu tun, aber sehr viele Sachen. Zum Beispiel, kennst du diese Book Nooks?
Meinst du diese kleinen Szenen, die so nachgestellt sind?
Ja, wie so ein Miniatur, wie so ein mini kleines Puppenhaus.
Ja, genau. Ja, und da gibt es nach einem Thema, genau.
Genau, das heißt Book Nooks, also Buchecken, weil man die ins Bücherregal stellen kann und dann kriegen die so eine Beleuchtung. Und da gibt es zum Beispiel auch so Buchläden, die man da so zusammenpuzzeln kann. Ich hatte es schon in der Hand am Wochenende. Und habe es dann doch nicht gekauft, weil ich dachte so, oh, das staubt bestimmt nur voll. Aber ich würde es einfach so gern, ich glaube, ich kaufe es noch. Ich finde es eigentlich so, so schön, vor allem mit diesem Licht. Dann gibt es halt so Tassen und Kissen, Lesekissen. Also das ist ein Riesenmarkt.
So Korken für Weinflaschen mit Shakespeare obendrauf oder so.
Ja, oder Goethe, genau. Ja, genau. Und Radiergummis, Lesezeichen in allen Farben, Formen, Größen, Preisklassen.
Wer braucht
denn
Lesezeichen? Man kann doch
Lesezeichen brauchst du natürlich nicht. Das ist kein gutes Geschenk für dich. Aber ich fand das interessant, was es da alles gibt. Wir hatten ja neulich übrigens das Agatha Christie Quiz. Ist ja auch ein Nonbook-Artikel. Und da hat mir eine Hörerin geschrieben, dass sie es sehr, sehr erfolgreich verschenkt hat.
Ah.
Ja, das sind auch Tipps, die wir hier mal mitgeben.
Das war aber
können.
Schon ein bisschen auch für Fortgeschrittene, haben wir festgestellt. Ne?
Ja, das war auf jeden Fall auch sehr, sehr schön. So, jetzt aber Schluss mit Pause. Ich habe gerade noch ein Stück Lebkuchen gegessen. Das muss jetzt erstmal wieder reichen für den nächsten Kundenansturm. Da ist nämlich schon wieder Kundschaft. Ein Ehepaar, guck mal da hinten, das kennen wir doch. Das ist doch Jan Kaiser, der Autor von diesem Bilderbuch. Das habe ich mal vorgestellt. Monster, Monster, fast umsonst da. Das ist ein ganz schönes Bilderbuch und den haben wir auch in Freiburg getroffen. Und war der nicht auch in eurer letzten Folge mit so einem Gedicht?
Ja, der hat uns ein Gedicht geschickt, das habe ich auswendig gelernt. Meine liebe Ingeborg, ich vermisse dich sehr. Wenn's doch auf der Ö-Plattform nicht so einsam wäre. Genau, guck mal, ich kann's noch.
Ja, Wahnsinn. Und jetzt steht er hier bei uns im Buchladen.
Leibhaftig.
Gibt's doch nicht.
Hallo Katharina, hallo Daniel. Ich bin mit meiner Frau hier bei euch im Buchladen und die stöbert gerade da hinten bei den Reiseführern. Und da will ich die Chance nutzen und nach einem Buchtipp für sie fragen, für Weihnachten. Also sie liest gerne so Lebensgeschichten, die zu Herzen gehen, Lebensreisen von Protagonisten, die vielleicht auch eine spannende Erkenntnis oder Weisheit gewinnen. Darf auch gerne einen echten, realen Hintergrund haben. Lustig darf es auch sein und ergreifend. Vielleicht habt ihr da einen guten Tipp. Ich bin gespannt.
Also Mirjam, bitte einmal weghören. Dein Mann sucht für dich eine Lebensgeschichte, die zu Herzen geht als Roman. Da haben wir doch was, nämlich von Eva Ibbertsen, Was der Morgen bringt. Das ist ja diese schöne Geschichte, die wir vorgestellt haben in Folge 112.
Ja.
Wien, Ende der 30er Jahre, die jüdische Familie Berger flieht nach England. Nur die Tochter Ruth bleibt zurück und sie muss gerettet werden. Und es kommt ein englischer College-Professor, Quinton Somerville, und der heiratet sie, um sie außer Landes schaffen zu können. Und da sind sie dann auf dem Papier verheiratet in England und eigentlich haben sie aber nichts miteinander zu tun. Aber dann knistert es trotzdem zwischen dem superreichen Professor und der jüdischen armen Studentin. Das ist leicht und rund und fließend erzählt mit einer wunderbaren Sprache. Wir haben es wirklich sehr gemocht.
Sehr gemocht. Absolute Empfehlung. Bezüglich Lebensgeschichten, die kein Roman sind, könnte ich noch empfehlen, die Astrid Lindgren-Biografie von Jens Andersen ist schon ein bisschen älter, aber das ist eine der besten Biografien, die ich jemals gelesen habe. Ich habe es gerade neulich Birgit gegeben, unsere Kollegin Birgit, die immer mit uns auf die Veranstaltung kommt. Das lag bei mir noch rum im Büro und da habe ich gesagt, guck mal, das hier, das musst du mal lesen. Und dann meinte sie, ich lese eigentlich nicht so gerne Biografien. Da habe ich gesagt, lies das mal, du wirst es lieben, es ist ganz, ganz toll geschrieben. Das liest sich wie ein Roman. Und sie hat es gelesen und sie fand es ganz toll. Also das hat mich total gefreut. Astrid Lindgren von Jens Andersen erschienen im Pantheon Verlag, also wirklich eine Biografie, die man gut lesen kann, auch wenn man nicht so ein Biografieleser, Leserin ist. Und weil auch lustig gefordert wurde, da kann man ja immer sehr gut Dolly Alderton empfehlen. Das ist ja Witz mit bisschen was Gehaltvollem dabei. Gespenster zum Beispiel fand ich ja besonders super. Da geht es um Nina, die ist so 30-something und sucht ihr Glück zwischen Dating-Apps und der Frage nach dem Sinn des Lebens. Erschien bei Atlantik inzwischen schon im Taschenbuch für 12 Euro. Haben wir auch mal vorgestellt. Oder, das hatten wir beide zusammen in der Folge, Daniel, am Ende ist es ein Anfang. Das ist so ein bisschen nachdenklicher, aus männlicher Perspektive geschrieben. Sehr Nick Hornby-esk, möchte ich sagen. Hat mich so sehr an Nick Hornby erinnert, oder?
Das war das mit dem Cover, was gar nicht zum Inhalt des Buches passt.
Überhaupt nicht. Das Cover bitte nicht vom Cover abschrecken lassen. Das ist eine ganz schöne Geschichte über so einen Mann, der so in so einer Art Midlife-Crisis ist und überlegt, was er denn eigentlich noch so vom Leben will, aber immer mit der nötigen Portion Witz dabei. Dolly Alderton, am Ende ist es ein Anfang. Ich würde sagen, damit ist Jan gut versorgt mit Weihnachtsgeschenken für Miriam. Ich würde bei Jan jetzt gerade abkassieren und dann kann Miriam dir sagen, was sie für Jan sucht und sie hört es nicht, weil ja unsere Kasse immer so laut ist.
Oldschool-Buchladen.
Schön geheim.
Konspirativ, Miriam. Schieß mal los.
Hallo ihr Lieben. Mein Mann ist hier mit mir im Buchladen und ich stöber hier bei der Reiseliteratur und er ist da hinten bei den Kinderbüchern und der liebt lustige Bücher, auch ein bisschen skurril, also à la John Irving, Walter Mörs. Er liebt gute Sprache und es darf auch ruhig ein bisschen abgefahren sein. Und fantastisch, hatte ich glaube ich schon gesagt, lustig. Vielleicht gibt es da irgendwas. Ich würde mich freuen über eine neue Entdeckung, mit dem ich ihn überraschen kann.
Ja, lustiges Buch, da denke ich sofort an Toxische Pommes. Das ist ja diese promovierte Juristin, die unter diesem Namen bei Instagram unterwegs ist. Und sie hat ein Buch geschrieben, inspiriert von ihrer eigenen Lebensgeschichte. Ein Mädchen kommt mit den Eltern auf der Flucht vor dem Jugoslawienkrieg Anfang der 90er Jahre nach Österreich, wohnt da bei einer Familie im Nebenhaus. Und die Lütte ist eigentlich eine super Schülerin, bekommt aber nie eine Eins, weil sie Ausländerin ist. Sie ist Klassenbeste, bekommt aber nur eine Hauptschulempfehlung. Und darum geht es. Sie wollen sich so sehr integrieren, aber die Gesellschaft macht es unmöglich. Klingt nach einem Drama, ist aber wirklich wahnsinnig unterhaltsam, selbstironisch und witzig und auch berührend erzählt, also nicht verbittert oder so. Das Buch heißt Ein schönes Ausländerkind von Toxische Pommes, bei Scheuner erschienen für 23 Euro. Und lustige Bücher mit guter Sprache und auch abgefahren, da denke ich an Sascha Stanisic, ein Buch, über das wir, glaube ich, noch nicht gesprochen haben bei uns im Podcast, Herkunft. Ja. Dieses Buch, das mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet wurde, auch inspiriert von Sascha Stanisics Lebensgeschichte. Es geht eben um Herkunft, es geht um Identität, ein ganz toller, großer Wurf. Und am Ende gibt es eben einen ganz starken, verspielten, interaktiven Romanschluss, wo man sozusagen selbst durch Hin- und Herblättern seinen eigenen Schluss sich erlesen kann. Das Ding ist auch schon als Taschenbuch erschienen, 368 Seiten bei BTB für 13 Euro. Also einen deutschen Buchpreis für 13 Euro.
Ja, und mit dem Clou am Ende passt ja auch, weil Miriam für Jan ja was ein bisschen abgefahren
was ist. Was abgefahren ist und was verspielt ist, genau.
Genau. Ja, dann würde ich sagen, Miriam, komm mal zur Kasse. Ich würde mal eben mal sehen, was gibst du denn für den Jan aus zu Weihnachten? Haben wir einmal ein schönes Ausländerkind.
23 Euro.
23 Euro. Und
13
Herkunft.
Euro.
13 Euro, jetzt schon zum Schnapperpreis. Ach, zusammen. Das rechnet ja zum Glück die Kasse aus.
Aber das kannst du hoffentlich.
36 Euro. 36 Euro. Wie möchtest du zahlen, bar oder mit Karte? Ich meine, PayPal. Kann man in irgendeinem Buchladen mit PayPal bezahlen?
Ja, ich hoffe mittlerweile.
Das habe ich noch nie gehört.
Bei meinem Asia-Imbiss kann man gar nicht mit Karte zahlen, sondern nur mit PayPal.
Das ist ja verrückt.
Naja.
Du zahlst bar, ne?
Ich zahle immer bar.
Okay, ja, super. Und passend hast du es auch. Toll, vielen Dank. Dann viel Spaß. Ich hoffe, das werden schöne Weihnachten für euch beide, Jan und Miriam.
Frau Marenholz, da ist eine ganze Gruppe Kundinnen in der Krimi-Abteilung hinter.
Ach, wirklich? Dabei hatten wir doch, wir hatten doch gerade erst eine Krimi-Sonderfolge.
Ausführlich.
Glückskekse und Abgründe für alle Krimi-Fans. Hört da unbedingt noch mal rein. Aber Ich sag's nochmals, ich sag's gerne und immer wieder, Krimi ist einfach das beliebteste Genre. Da werden anscheinend mehr und mehr Tipps gebraucht.
Also ich frage mal kurz, was die brauchen. Du kannst ja hier schon mal ein paar Krimis vorsorglich raussuchen.
Ja, ich gehe mal hier in das Bücherregal und suche schon mal ein bisschen was. Wir haben ja einiges hier. Nee, dann nehme ich das nochmal raus. Ja, dann habe ich hier schon ein bisschen was vorbereitet, wenn Daniel gleich kommt. Okay.
So, ich habe jetzt alle Gesuche eingeholt. Katja ist da, die sucht für einen ganz lieben Freund, der ist Mitte 30. Der liest gern Thriller in Richtung Sebastian Fitzek oder Arno Strobel oder Krimis, in denen ein etwas eigenbrötlerischer Kommissar vorkommt, so mit Ecken und Kanten. Maria sucht ein Buch für ihren Sohn Paul, der ist 22, lebt seinen Kindertraum als Müllmann, also als Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft, und er liest auch gern Krimis. Und Manu aus Soest sucht ein Buch für ihren Mann, der eher so ein Lesemuffel ist, aber begeistert ist von Michael Robotham-Krimis. Seitdem hat ihn kein Buch mehr so richtig gepackt. Ob wir da wohl helfen können, Katharina?
Ja, ich habe mich hier inzwischen auch noch kurz mit unserer Krimi-Fachkraft hier im Laden beraten, Katja Esbach. Die kennt einfach noch wahnsinnig viel mehr Krimis als wir. Und ich habe einen Strauß an Tipps bekommen für die drei Kundinnen. Also erstens zwei Namen, die man sich merken soll, wenn man Krimis mag. Und die sind beide viel besser als Fitzek und Strobel. Da ist einmal Stuart McBride, ein schottischer Autor. Der hat zwei Reihen geschrieben. Die neuere spielt in der fiktiven Stadt Old Castle in Schottland mit wechselnden Detectives, ist erschienen auch als Taschenbuch bei Goldman, die ganze Reihe. Und der zweite Name, Harlan Coben, das ist ein US-amerikanischer Autor. Also ich glaube, der hat so ungefähr 100 Thriller geschrieben, also wahnsinnig viele. Besonders empfehlenswert ist die Myron Bulitar-Reihe. Myron ist ein Ex-Basketballer, der nach einer Knieverletzung Jura studiert hat und jetzt der Ermittler in den Büchern ist. Und das finde ich, ich kenne die Bücher nicht, aber das klingt so abgefahren, dass ich das jetzt auf jeden Fall für unsere nächste Krimi-Folge lesen werde. Klingt richtig gut. Große Empfehlung von Katja. Gerade ist Band 12 erschienen, auch alles Taschenbücher. Da hat man Geschenke fürs ganze Jahr direkt. Und interessant für mich auch, es gibt ein Spin-off zu dieser Myron Bulitar-Reihe für Jugendliche mit Myrons Neffen. Das ist ab 14, erschienen bei CBT, ist auch eine Serie bei Amazon Prime. Das ist auf jeden Fall auch ein guter Tipp für die Problemzielgruppe Jungs ab 14. Danach werde ich ja sehr oft gefragt, das werde ich jetzt immer in petto haben. Harlan Coben, Myron Bulitar-Reihe und das Spin-off für Jugendliche. Daniel, du hast da, glaube ich, auch noch was, ne?
Ich habe auch noch was. Bei Verschrobener Ermittler ist mir Der Botaniker nochmal eingefallen von M.W. Craven. Da sterben vor den Augen der Polizei nacheinander wirklich komplett unsympathische Typen. So ein frauenfeindlicher Buchautor, so ein Incel-Typ, der bricht im Fernsehstudio zusammen, tot. Ein korrupter Politiker, eine Rassistin. Und die Zeitungen nennen den Mörder den Botaniker, denn der Mörder schickt seinen Opfern vorher so Gedichte und getrocknete Blumen, bevor er sie vergiftet. Und der Ermittler heißt Washington Poe, ist eben so ein Einzelgänger-Typ, knurrig, zynisch. Und dann ist da noch die Analystin Tilly Bradshaw, die ist zwar genial im Job, aber sozial im Umgang miteinander completely lost. Und das hat Spannung und Humor. Und der Ermittler ist hier besonders witzig. Also der speist sich mit ganz viel, also ein trockener Humor aus Situationskomik, die sich aus den Figuren eben speist. Der Botaniker von M.W. Craven und ein ganz cooler norddeutscher Ermittler-Sound, den gibt es in dem neuen Krimi Schlick von Kester Schlenz und Jan Jepsen, die haben den zusammengeschrieben, und der spielt im Hamburger Hafen. Und da sind Leute aus der Hafenbranche, die nacheinander ermordet werden. Da steigen so Leute aus der Elbe und bringen die Leute dann brutal um. Und alle Opfer haben Schlick, Elbschlick im Mund. Und aus dem Hafen eben, was hat das zu bedeuten? Und das ist so ein schöner, rustikaler Hafensound und mit einem ganz krassen Showdown. Schlick, bei BTB erschienen, 304 Seiten, 16 Euro.
Ich glaube, damit haben wir drei Krimi-Kundinnen sehr glücklich gemacht, hoffe ich zumindest. Jetzt wartet schon die nächste auf uns, es geht Schlag auf Schlag. Andrea, die hat einen ähnlichen Problemfall wie Manu eben, deren Mann nur Krimis liest. Aber bei Andrea ist es ein Tick anders gelagert.
Hallo zusammen. Ich komme aus der Schweiz in einen
Buchladen angereist
und suche ein Buch für meine gute Freundin. Bisher hat sie eigentlich immer Thriller gelesen, aber sie möchte auch mal was Neues ausprobieren und ich würde ihr gerne einen Roman empfehlen, der flüssig zu lesen und spannend ist.
Ah, das ist jetzt eine neue Herausforderung.
Es könnte beispielsweise ums Reisen gehen oder generell um andere Länder. Vielleicht könnt ihr mir ja ein Buch in dieser Richtung empfehlen. Das würde mich sehr freuen. Liebe Grüße, Andrea.
Das ist ja mal eine interessante Anforderung an uns als Buchhändler. Jemandem, der noch nie was anderes als Krimis gelesen hat. Was empfiehlt man da?
Ich habe für Transitreisende zwischen Krimi und Roman ganz gute Erfahrungen gemacht, so mit spannungsgeladenen Büchern, die auch so ein bisschen wie ein Krimi klingen, aber so eine Romantiefe haben. Zum Beispiel Der Schatten des Windes von Safon. Das hat Spannung, das hat Mystery, das hat einen Kriminalfall, da spielt ein Kommissar eine Rolle. Dann gibt es Thriller-Elemente, das hat tolle Figuren und eben auch Krimi-Elemente. Ist bei Fischer erschienen, gibt es mehrere Bände. Alle tauchen tief ein in das Leben in Barcelona, nebelverhangen und mysteriös. Und eine spannende Familiengeschichte mit Krimi-Plot auch. Finde ich toll.
Ja, es wurde ja auch noch was zum Thema Reisen gewünscht. Da ist mir natürlich sofort eingefallen Douglas Adams, Die Letzten ihrer Art. Das ist ja so ein Klassiker von Douglas Adams, der gar nicht Science-Fiction ist, sondern da geht es um aussterbende Tierarten. Er reist um die Welt und besucht aussterbende Tierarten, von denen übrigens eine inzwischen schon traurigerweise ausgestorben ist. Das Buch ist ja auch schon ein bisschen älter. Das ist ganz toll zu lesen und da kommt man eben auch leicht rein. Also ich denke mal, wenn man nur Krimis gelesen hat, dann mag man vielleicht dieses schnell in so ein Buch reinkommen und das ist bei Douglas Adams Die Letzten ihrer Art auf jeden Fall der Fall. Und es ist eben was ganz anderes. Also eine Entdeckungsreise zu aussterbenden Tierarten. Sehr ernst einerseits, aber andererseits auch sehr, sehr lustig geschrieben. Und noch was völlig anderes, David Gran, Der Untergang der Wager, eine wahre Geschichte von Schiffbruch, Mord und Meuterei. Das ist ein Buch über ein Schiffsunglück im Jahre 1742, das ist tatsächlich ein historischer Kriminalfall einerseits, liest sich aber wie ein Thriller, war auf der New York Times Bestsellerliste und ist auch ein Lieblingsbuch von Barack Obama, wenn das mal keine Auszeichnung ist. Also da geht es wirklich um dieses Schiffsunglück, was da passiert ist, dass da Leute... Ich will nicht zu viel verraten. Viele sterben, einige überleben. Dann geht es um Meuterei und dann wird halt geguckt, wer ist schuld und so weiter. Und das ist was ganz anderes Genre. Und übrigens auch ein sehr gutes Geschenk, ich sag's mal klischeemäßig, für viele Väter, Schwiegerväter und Großväter. Ich glaube, damit kann man bei denen gut punkten. Wenn das so Leute sind, die Männer sind, aber man weiß nicht so genau, was man denen schenkt. Ist ja ein bisschen schwierig. Und das ist, glaube ich, so ein Buch, das mögen die einfach. Da ist auch schon so ein spektakuläres Cover mit so einem Schiff in so einem Sturm. Und dann sieht das so ein bisschen historisch aus. Das mögen die ja auch gerne. Ich sag nur, wie oft denkst du am Tag ans Römische Reich?
War ja diese Internet-Challenge.
Und die nicht umsonst Männern gestellt wurde, diese Frage. Wie oft am Tag denkst du ans Römische Reich? Und wirklich Leute gesagt haben, nur ja, so 10 Mal ungefähr. Man, also ja, ist vielleicht ein Klischee, aber ich glaube schon, dass Männer im Gro ein bisschen anders lesen als Frauen. Vor allem Männer, die wenig lesen. Da kann man auf jeden Fall sehr gut David Gran, Der Untergang der Wager verschenken. Erschien bei Bertelsmann für 25 Euro. Kann man fast nichts falsch machen mit, würde ich sagen. So, da haben wir jetzt eine Menge Tipps auch für Maja aus der Schweiz.
Es sind schon eine Menge Bücher über den Tresen gegangen.
Ja, und weißt du, was noch aussteht, Daniel? Ist ja natürlich klar, ne? Wir müssen ja die ganzen Bücher noch als Geschenk einpacken.
Ja, haben wir da nicht studentische Hilfskräfte?
Nee, aber da haben wir was vorbereitet.
Wir haben was vorbereitet.
Ich würde sagen, noch einen Schluck Tee,
ja.
Stärkung. Und dann zeige ich dir, auch für dein Weihnachten, wie man ganz einfach, aber nichtsdestotrotz spektakulär.
Ohne Tesafilm-Overload.
Ohne Tesafilm wird es nicht gehen, aber mit wenig Tesafilm. Ohne, dass man jetzt wahnsinnig künstlerisch begabt ist.
Wieso guckst du mich dabei so an?
Nee, ich gucke nur auf den Tee. Eine schöne Geschenkverpackung schaffen kann. Ich hole schon mal die Zutaten. Du kannst ja in der Zwischenzeit mal gucken hier auf meinem bunten Teller,
ja,
ob das Marzipan deinen Ansprüchen genügt.
Ja, was ist denn das für Marzipan? Oh, Lübeck steht schon mal drauf. Approved.
Also guck mal, ich habe hier schon vorbereitet ein Buch und ein Stück, wie wir sagen, Kraftpapier oder Packpapier. Also ganz schlicht ist dieses braune...
Wie wir Kenner sagen, Kraftpapier.
Genau. Wenn du das jetzt einfach mal klassisch einpacken würdest...
Ja, da würde ich so...
Okay.
So würde ich es jetzt machen. So.
Ja.
Und jetzt mache ich es so. Dann würde ich so und so,
ja,
und, so und so und so. Guck mal.
Ja, so.
Da geht doch einiges.
Das ist schon gut. Jetzt kommt das Eigentliche.
Ach, jetzt kommt das Eigentliche.
Jetzt kommt das Eigentliche. So, jetzt haben wir hier ein klassisch eingepacktes mit Packpapier.
Wunderschön.
Geschenk. Jetzt wird es dekoriert.
Jetzt wird's
dekoriert. Guck mal, da habe ich vorbereitet.
Ah.
Damit, es muss ja auch ein bisschen buchig aussehen. Ne? Da habe ich so Kreise ausgeschnitten mit meinem Kreisschneider. Verschieden große.
Mhm. Aus alten Büchern.
Ja, genau. So, und da suchst du jetzt mal drei schöne aus und die verteilst du auf dem Buch. So hübsch, das sind Weihnachtskugeln.
Und wieso soll... Ah.
Ja, so ungefähr. Und jetzt klebst du mir die da einfach mit Klebestift fest. So. Guck mal, jetzt malst du erstmal die Aufhängung von den Weihnachtsbaumkugeln. Einmal also so einen Bogen rüber, genau, wie so eine Wäscheleine. Und jetzt hängst du deine Weihnachtskugeln daran auf. Einfach so ein Band runter und da oben so einen kleinen Dödel für die Aufhängung. Ja, sehr schön. Ja, guck mal.
Toll.
Sieht das nicht schön aus?
Sehr hübsch.
Und das
sehr weihnachtlich.
Ja. Das ist ganz schnell gemacht.
Das ist ganz schnell gemacht und es ist wirklich
sieht buchmäßig
und
aus.
Und individuell.
Kann man noch ein bisschen verzieren, da die Bändchen und so, fertig.
Ja, schön. It's Christmas! Da steht Patricia in der Tür. Hallo Patricia.
Hallo ihr Lieben. Nun benötige ich als großer Fan der allerersten Stunde eures Podcasts auch mal euren Rat für einen Weihnachtswunsch meiner Schwester.
Schieß los.
Meine Schwester ist 51 Jahre alt, liest gerne historische Romane, welche aber gut recherchiert und historisch valide sein sollten.
Okay, Pressure.
Mhm.
Nun wünscht sich meine Schwester zu Weihnachten ein Buch zum Thema Sizilien. Es darf gerne ein historischer Roman und Belletristik sein. Das Buch von Sabine Weigern, das Buch der Königin über Konstanze von Sizilien, hat sie bereits gelesen. Habt ihr einen Tipp für mich? Das wäre super toll. Ganz, ganz herzlichen Dank. Tschüss.
Da habe ich zwei Sachen gefunden. Einmal Der Falke von Palermo von Maria Bordin. Das ist die Geschichte von Friedrich II., diesem großen Kaiser des Mittelalters und seinem Kampf gegen den Papst. Das ist gut recherchiert, farbig erzählt, mit ganz viel historischem Sizilien-Spirit. 524 Seiten bei Fischer als Taschenbuch erschienen. Und dann habe ich noch ein zweites Buch, das spielt ein paar hundert Jahre später, so um 1700. Auch ein historischer Roman, Die stumme Herzogin von Dacia Maraini. Das ist auch super recherchiert. Eine Liebeserklärung an das alte Sizilien. Das erzählt von einer taubstummen Herzogin, nämlich Marianna Ucria, die mit 13 Jahren schon an so einen mürrischen alten Mann verheiratet wird. Und sie versucht, aus dem gesellschaftlichen Korsett auszubrechen. Und sie liest und sie schreibt. Sie liebt Literatur und Philosophie und nimmt sich dann auch einen Liebhaber aus dem Volk, einen einfachen Mann. Und das ist so ein bisschen einen Tick literarischer als Der Falke. Die stumme Herzogin. 352 Seiten bei Piper erschienen.
Also hätte ich nicht gedacht, dass wir für diese doch relativ nischige Anfrage
sehr spezifisch,
genau, noch was finden. Aber bei Eat, Read, Sleep, Booktopus gibt es Antworten auf alle Buchfragen. Und schon haben wir die nächste Kundin da hinten. Guck mal, Daniel. Ist das nicht Bettina?
Ja, aus dem Lesekreis in Wien. Bettina, willkommen. Was können wir für dich tun?
Hallo Daniel, ich kann leider kein Wienerisch, das müssen wir jetzt ohne Akzent machen.
So wie bei uns am Theater.
Ja, genau. Hallo Daniel, ich suche Buchgeschenke für meine Kollegen. Beide sind knapp über 20, haben als Kinder sehr viel und gerne gelesen, aber dann aufgehört, weil ihnen alles zu langweilig war. Deshalb suche ich Bücher, die nicht so dick sind und so spannend sind, dass sie die Jungs mitreißen. Letztes Jahr habe ich ihnen sozusagen als ersten Versuch Wojciech in Jugendsprache geschenkt. Das haben sie tatsächlich gelesen und ganz witzig gefunden.
Ah.
Ah, ja, das hatten wir ja mit Gast in Folge 104. Das fand ich interessant, dass das tatsächlich dann auch gut ankam. Jetzt bin ich wieder Bettina. Eventuell würde ich auch das gleiche Buch verschenken, damit sie sich darüber austauschen können.
Das ist ja wirklich eine super Idee.
Ja, das ist richtig schön, finde ich, so zwei Kollegen das gleiche Buch zu schenken und dann kam so ein Mini-Lesekreis sozusagen für sich.
Und junge Männer Anfang 20, die nicht mehr lesen, das ist ja Champions League für Buchberatung.
Auf jeden Fall. Totale Problemzielgruppe. Aber bei dir ist ja nun nicht so lange her.
Oh, süß.
Ich bin sicher, du hast einen Tipp.
Da sind ein paar Bücher, die mir einfallen. Zum Beispiel von Victor Gestin. Der ist ein Franzose und sein Romandebüt war Hitze. Das spielt auf so einem Campingplatz in Frankreich am Ende der Sommerferien. Also wirklich, ich muss mir vorstellen, Sommerhitze. Die jungen Leute flirten und feiern. Nur Leonard nicht. Der ist 17 Jahre alt und allein und übermüdet. Denn er hat in der Nacht davor einen Menschen sterben sehen. Und das ist ein Psychothriller für junge Leute. Ein Coming-of-Age-Roman zwischen wirklich dieser flirrenden Hitze, einem Fiebertraum, Liebe und Sex. Und ich fand's richtig mitreißend. Ein Mega-Hit aus Frankreich. Kurzes Buch, aber mit Wurm. 160 Seiten, bei Kain und Aber erschienen, für 12 Euro als Taschenbuch. Das ist ein Buch, das ich mir für die beiden wirklich ganz gut vorstellen könnte. Es ist so ein Coming-of-Age-Roman, aber irgendwie auch was, was ich als Erwachsener gerne lese. Und ich habe gedacht an Takis Würger, an sein erstes Buch Der Club. Das ist diese Boxergeschichte aus Cambridge. Die hat auch 238 Seiten, ist auch bei Kain und Aber erschienen, für 13 Euro als Taschenbuch. Und Mein Personal Trainer. Im Fitnessstudio, ja. Der liest nicht so viel und der hat jetzt angefangen zu lesen. Und der war total elektrisiert von Benedict Wells.
Ah ja.
Der schwört auf das Ende der Einsamkeit. Es ist kein Actionbuch oder so. Es ist ein sehr trauriges Buch. Es geht um Einsamkeit, es geht um Trauer, es geht um Verlust. Es geht um Jules und seine beiden Geschwister. Die wachsen eigentlich ganz behütet auf, bis die Eltern bei einem Unfall ums Leben kommen. Und das ist wirklich zum Weinen schön aufgezeichnet. Und sozusagen über den Umweg meines Personal Trainers diesen Buchtipp, Diogenes, 15 Euro auf 368 Seiten. Ist ein Ticken dicker als die anderen beiden. Aber mit diesen drei Büchern, glaube ich, habe ich eigentlich das Gefühl, kann man nicht so viel falsch machen.
Ist das das Fitnessstudio, in dem du dann auch manchmal beim Lesen weinst?
Nein, das ist ein anderes.
Ah, weil ich hätte gedacht, sonst hätte er vielleicht dich weinen sehen bei Benedikt Wells und gesagt, das möchte ich auch lesen.
Das möchte ich
auch.
Nein, ich weine nicht oft im Fitnessstudio. Ich habe einmal im Fitnessstudio geweint. Das war bei Helga Schubert, glaube ich. Ja, genau. Da habe ich auf dem Stepper oder auf dem Fahrrad gesessen in Rothenburgsort, in so einem Macho-Fitnessstudio. Und zwischen diesen ganzen testosteronschwangeren Kerlen habe ich dann Helga Schubert gelesen. Und dann hat es mich gerissen und so gerührt. Und dann konnte ich auch nicht mehr anders. Schade. Aber es ist jetzt nicht so, dass man mich immer zwischen den Langhanteln irgendwie schluchzen und Rotz und Wasser heulen sehen würde.
Aber schade, dass dich nicht einer von den Machos in Rothenburgsort angesprochen hat, dann gesagt hat, da kann ich das bitte auch lesen. Das sieht sehr ergreifend aus, das Buch. Das
so Harry und Sally mäßig. Ja. Ich hätte gerne genau das, was er
hätte gerne dieses Weinerlebnis auch. Ja, gute Tipps für Bettina, die sie ihren Kollegen schenken kann. Und da hinten wartet die nächste Kundin. Und ich sag mal so, es geht, glaube ich, international weiter.
Hallo liebe Katharina, lieber Daniel und lieber Jan, hier ist Maja aus der Schweiz.
Noch jemand aus der Schweiz?
Und ich bin auf der Suche nach einem spannenden Jugendbuch für meinen 12-jährigen Bruder.
Aber ohne Akzent.
Sie spricht ohne Akzent.
Es gibt eigentlich seit Jahren genau drei Buchreihen, die er gerne liest. Die drei Fragezeichen, Gregs Tagebuch und Harry Potter. Und jetzt hat er aber bald alle Bände selbst durch oder vorgelesen bekommen und... Ja, ich würde auch gerne sein Buchspektrum ein bisschen erweitern und ihn noch mehr zum Selberlesen animieren. Fantasy hat er gern und auch ein bisschen Grusel findet er toll. Ich freue mich auf eure Tipps. Vielen Dank schon mal.
Ah, da weiß ich was. Also, auf jeden Fall Maya Percy Jackson von Rick Riordan. Das ist der natürliche Harry Potter-Nachfolger für alle Jungs, die Harry Potter verschlungen haben. Fantasy mit griechischen Göttern habe ich hier schon oft empfohlen. Deswegen will ich da gar nicht so viel näher drauf eingehen. Ich habe noch einen tollen Tipp im Gruselbereich. Lockwood und Co. von Jonathan Stroud. Das ist eine wirklich, wirklich großartige Reihe für Kinder ab 12. Also genau im Alter deines Bruders. Ist ein bisschen wie Geisterjäger in viktorianisch und jung, spielt in England in einer nicht näher benannten Zeit, aber es hat so sehr viel so von viktorianisch, so Ende 19. Jahrhundert. Und da werden immer mehr Häuser von Geistererscheinungen heimgesucht. Und es bilden sich lauter Agenturen, die diese Geister vertreiben sollen. Lockwood & Co. ist eine dieser Agenturen, bestehend aus Anthony Lockwood, Lucy und George. Und ihr erster Auftrag ist in einem verrufenen Herrenhaus. Und da fahren die dann hin und versuchen eben diese Geister auszutreiben. Und das ist wirklich gruselig, aber immer noch angemessen gruselig für Kinder ab 12. Und das ist echt eine Kunst. Wirklich, wirklich gut geschrieben. Und Der erste Band ist auch schon für Netflix verfilmt, letztes Jahr oder dieses Jahr. Das hilft ja manchmal auch ein bisschen in der Rezeption, wenn es schon eine Serie dazu gibt. Insgesamt gibt es 5 Bände, ganz tolle Bücher für Kinder ab 12. Wir haben heute übrigens wenig Anfragen für Kinder in diesem Buchladen. Ungewöhnlich wahrscheinlich, weil ich die meisten schon bei Instagram alle beantwortet habe, in meinem kleinen privaten Buchladen bei Instagram, in unserer Filiale, sage ich mal. Aber für alle, die jetzt zuhören und auch noch Buchtipps für Kinder oder Jugendliche suchen, einfach mal gucken auf ndr.de/Kinderbücher, packen wir auch nochmal in die Shownotes. Da gibt es immer aktuelle Kinder- und Jugendbücher, wirklich für jedes Alter. Fängt an bei Bilderbüchern und hört auf bei Jugendbücher ab 14. Immer aktuelle Tipps, unter anderem von mir. Nicht nur, aber auch von mir.
Eat, Read, Sleep berät in der Schweiz und berät in Schwerin. Anja ist da. Und sie sagt, nach meiner Madrid-Reise mit mehreren Besuchen im Prado bin ich für meine Tochter auf der Suche nach einem Buch zur Kunstgeschichte. Die Tochter studiert in Madrid. Am besten wäre der ganz große Rundumschlag. Und unterhaltsam gerne auch. Also mit Schokolade vielleicht auch noch. Also der ganz große Rundumschlag. Die ganze Kunstgeschichte in einem unterhaltsamen Buch.
Entschuldigung, das ist wirklich eine sehr, also das ist ja so ein bisschen wie die eierlegende Wollmilchsau oder so ein, also der heilige Gral der Buchwelt, das gibt's, glaube ich, nicht. Könntest du das ein bisschen näher einschränken, Anja?
Ja, vielleicht gerne eins zur Epoche der Renaissance-Malerei über Hieronymus Bosch oder über die Symbolik in der mittelalterlichen Malerei.
Leute, was haben wir bloß für Kunden hier im Buchladen? Das ist ja wirklich High-End-Kunstlevel. Also ich würde sagen, wenn man Hieronymus Bosch streicht und dafür Michelangelo einsetzt, dann möchte ich hier unbedingt, das kann ich nicht oft genug empfehlen, die großartige Michelangelo-Biografie von Irving Stone empfehlen. Ein Klassiker, 700 Seiten, erschienen bei Rowohlt. Da bleiben keine Fragen zu Michelangelo offen. Und vielleicht ergänzend dazu der Sixtinische Himmel von Leon Morel. Das ist die gleiche Story, also das Leben von Michelangelo, als Roman aber. Da ist dann ein bisschen mehr Fiktion drin, aber trotzdem noch genügend historische Fakten. Habe ich auch sehr gerne gelesen.
Ich habe vielleicht was ganz neu ist und eigentlich auf die 12 für Anja und ihre Tochter. Es ist ein Buch von Thomas Schlesser. Der kommt aus Frankreich wahrscheinlich. Thomas Schlesser. Es heißt Monas Augen. Es handelt von der jungen Mona, einem jungen Mädchen, die kann ganz plötzlich nichts mehr sehen. Eine Stunde lang, es ist völlig dunkel. Warum? Unklar. Die Ärzte wissen es nicht. Und sie wird zum Kinderpsychiater geschickt. Aber ihr Großvater, Henry oder Henri, spielt er in Frankreich, nimmt sie, statt sie zum Kinderpsychiater zu bringen, daraufhin mit in den Louvre. Jede Woche schauen sie sich da dauerkartenmäßig ein neues Kunstwerk an und wandern so von Kunstwerk zu Kunstwerk, von Meisterwerk zu Meisterwerk, durch die Kunstgeschichte, auch in den anderen großen Museen von Paris. Und der Großvater erklärt der Lütten dann die Kunst, also Raphael, Leonardo da Vinci, die Mona Lisa, auch später Caspar David Friedrich, Mondrian, Monet, Manet, den Impressionisten. Das ist alles ganz interessant, eine schöne Idee. Man erfährt da zum Beispiel, wie Monet so eine Sondergenehmigung hatte, um mit seiner Staffelei im Bahnhof zu sitzen, um diese Züge zu malen zum Beispiel.
Kurze Frage.
Ja.
Sie ist eine Stunde blind
und dann kann sie wieder sehen. Aber die Leute wollen, die Ärzte wollen natürlich rausfinden, woran es liegt, damit es nicht wieder passiert.
Ach so, und daraufhin.
Es stellt sich dann noch raus, es ist tatsächlich psychisches ein Trauma, ohne zu viel zu verraten. Und das Buch ist eine ganz schöne Idee, weil man wirklich ganz viel erfährt. Das ist so ein bisschen wie Sophies Welt für Philosophie. So ein bisschen Mona mit der Kunstgeschichte, aber mit einer etwas, sag ich mal, sparsameren Rahmenhandlung. Aber das Tolle ist, ich habe wirklich bei jedem Kapitel gegoogelt, welches Bild, ach ja, das. Und man erfährt ganz viel und man bleibt deshalb dran. Eigentlich genau das, was du für deine Tochter suchst. Es hat 496 Seiten, das Buch mit dem Titel Monas Augen, ist bei Piper erschienen und kostet 26 Euro.
Und wenn es doch noch sehr viel intellektueller sein soll, apropos Symbolik in der mittelalterlichen Malerei, vielleicht mal Umberto Eco Kunst und Schönheit im Mittelalter versuchen. Das ist aber dann auch schon wirklich High Level. Warum sind jetzt eigentlich alle Lebkuchen bei dir?
Aus Gründen. Komm, Martin, du hast mir deine hier
auf. Wie war das Marzipan?
Das Marzipan war ganz gut.
Ich mag ja sehr gerne diese kleinen Schokoladenkugeln.
Da kriege ich ja immer Sodbrennen von, weil die ja meistens nicht aus High-End-Schokolade gemacht sind.
Du musst mal hier so eine Vollmilchkugel probieren. Ich finde, das ist ausreichende Schokoqualität für mich.
Aber diese ganzen Adventskalender, als Kind hatte ich immer von diesem einen kleinen Stück, hatte ich den ganzen Tag was von.
Wirklich?
Naja.
Ach, früher war ich total anspruchslos, was Schokolade angeht. Wir hatten eine Großtante, die hat uns immer zu Weihnachten riesige Pralinenschachteln geschenkt. Und das war für meine Brüder und mich der Hammer, weil das so edel, weißt du, alle in so einen kleinen goldenen Form und so und manche verpackt und manche nicht. Ich habe hinterher mal rausgefunden, dass diese Schachteln ganz billig waren. Aber wir fanden die so toll. Das war ein Fest für uns.
Es fühlte sich wie Luxus an.
Ja, als Kind hat man da schokoladenqualitätsmäßig, weiß ich nicht, waren die Geschmacksnerven noch nicht so entwickelt oder man war nicht so verwöhnt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, da denke ich immer noch sehr gerne dran zurück. Es hört nicht auf hier, Daniel. Weihnachtsansturm Deluxe. Da hinten ist Heidemarie, meine ich. Und ich ahne, dass sie eine besonders schwierige Aufgabe für uns hat. Das habe ich irgendwie hier mit dem Oktopus-Dirki-Orakel schon aus ihrem Gesichtsausdruck rausgelesen.
Ich suche noch ein Weihnachtsgeschenk für meinen Mann. Er liest sehr gerne politische Biografien oder auch Erlebnisberichte im politischen Kontext. Zuletzt das Guantanamo-Tagebuch.
Oh, das ist ja jetzt nicht so unser Spezialgebiet, oder?
Auf seiner Wunschliste steht das neue Buch von Angela Merkel, Freiheit. Aber ich würde ihn ganz gerne noch mit etwas überraschen, womit er nicht rechnet. Vielleicht habt ihr noch eine Idee?
Wie überrascht man denn jemanden, der gern was über Guantanamo und Merkel liest? Das ist echt schwierig. Kommen wir hier etwa an unsere Grenzen, Daniel?
Nein, nein, nein. Obama hat ja auch eine Biografie geschrieben, die kennt er bestimmt. Die fanden wir doch auch interessant. Das war
die
Anfangszeit.
Die fanden wir interessant. Vor allem fand ich daran interessant die Codenamen des Secret Service für die US-Präsidenten und deren Familie. Obama hieß Renegade. Mhm. Michelle, weißt du noch?
Renaissance.
Für Michelle. Trump hieß in seiner ersten Amtszeit Mogul oder Mogul und Melania Muse, also Muse. Ich weiß nicht, ob das jetzt für die zweite Amtszeit so übernommen wird, wahrscheinlich schon. Naja, wir schweifen ab. Ein Tipp für Heidemaries Mann, der wahrscheinlich die Obama-Biografie schon kennt.
Es darf kein Buchladen vergehen, kein Eat Reads Buchladen, ohne dass der Name Robert Harris einmal fällt. Also weil der wirklich toll recherchierte politische Romane schreibt. Konklave wurde gerade verfilmt oder kommt gerade in die Kinos. Dieser Papstwahl-Thriller. Und ein ganz neues Buch von Robert Harris ist Abgrund über eine Liebesaffäre des britischen Premierministers, der im Ersten Weltkrieg so Top-Secret-Sachen an seine Geliebte verrät. Einfach so. Das ist eine wahre Geschichte, die er als Thriller aufbereitet hat. Das ist wirklich toll. Und als Biografie will ich empfehlen von Franziska Augstein. Also aus der Augstein-Dynastie.
Churchill.
Die Churchill-Biografie.
Ja, die hatte ich
super lesbar, spannend, ganz toll.
Stimmt.
Da kommt der Humor von Churchill auch rüber. Es ist wirklich ganz, ganz toll geschrieben auch.
Die hatten wir in unserer Biografienfolge. Die ist sehr dick. Da hat Heidemaries Mann richtig lange was von. Tolle Fotos auch drin. Witzige Fotos.
Vom jungen Churchill auch und sogar.
Ja, schon, ne? Mit seiner Frau, die ja auch eine sehr beeindruckende Frau, Lady Churchill, Clementine. Und richtig, richtig witzige Anekdoten auch aus Churchills Leben. Ja, die kann man auf jeden Fall für viele Leute empfehlen.
Ja, 624 Seiten hat das für 30 Euro. Preis-Leistung kann man nicht meckern.
Kann man nicht meckern.
DTV ist der Verlag.
Ja, dann kassiere ich das jetzt nochmal ab. Daniel, vielleicht kannst du schon mal ein bisschen anfangen mit Aufräumen. Wir schließen ja gleich hier den Buch. Ach, die Kasse klemmt jetzt auch noch.
Ja, ich fange hier hinten mal an, ein bisschen aufzuräumen.
Ja, das ist auch besonders...
Ups.
Das ist auch besonders unordentlich, wollte ich sagen. Ist ja auch schon spät jetzt, meine Güte. So viele Kunden heute.
Du, Frau Marenholz.
Ja.
Du, hier ist hinten bei dem Puzzle, da ist das Sarah noch. Die ist am Puzzle ausprobieren und die hat mir noch ein Buch gesucht gesagt. Die sucht für eine Freundin eine lesbische Liebesgeschichte, gerne auch so mit Fantasy-Elementen. Sie unterhält sich häufig mit ihr über Bücher und es ist ihr schon häufiger aufgefallen, dass es schwer ist, gute Geschichten mit lesbischen Figuren im Fokus zu finden. Haben wir da was, Frau Marenholz?
Da haben wir zwei Bücher sogar. Liebe Sarah, und zwar einmal Haus aus Wind von Laura Naumann. Das ist eine meiner Entdeckungen des Jahres. Habe ich auch vorgestellt in Folge 121. Ein Debüt, sehr ungewöhnlicher Stil, richtig gut. Es geht um Johanna, die hat sich getrennt und ist dann auch jobmäßig in so ein Burnout gefallen. Deswegen macht sie einen Break, fährt an die Algarve in ein Surfcamp, will da 2 Wochen Urlaub machen, mal total abschalten, mal was ganz anderes erleben. Und will eigentlich nach 2 Wochen dann wieder zurück nach Hause nach Berlin. Aber dann kommt es alles anders. Sie bleibt da. Sie bleibt an der Algarve und hilft dann im Surfcamp mit zu arbeiten und lernt einige interessante Frauen kennen. Erfährt einiges über sich, was sie wahrscheinlich in Berlin so nicht erfahren hat. Ganz interessantes Setting, sehr gute queere Geschichte. Also dieses Thema Queerness wird auch auf besondere Art und Weise in verschiedenen Punkten aufgegriffen in der Geschichte. Ich fand, es hatte ein paar Längen in der Mitte, wo es sich in so Sex-Stories verliert. Das hätte es meiner Meinung nach nicht gebraucht, aber macht nichts. Trotzdem insgesamt wirklich ein richtig gutes Buch, hat sogar ein Mini-Fantasy-Element, wenn man das so sagen kann. Johanna spricht nämlich immer mit ihrem Stofftier, mit ihrem Stoffhamster.
Also Fantasy ist, er antwortet, ja?
Ja, er antwortet. Das ist normalerweise eigentlich nichts für mich. In dem Fall hat es mich gar nicht so gestört, weil es so skurril war, dass ich es auch ganz lustig fand. Es ist eigentlich so ein innerer Monolog, den sie da mit sich selbst führt. Aber so ein kleines winziges Fantasy-Element. Erschien bei Fischer für 25 Euro. Laura Naumann, Haus aus Wind. Und noch ein echt schönes Buch zum Thema lesbische Beziehung, Experienced von Kate Young. Da geht es um Bette, die ist 30 und hatte gerade erst ihr Coming Out, hat aber jetzt schon eine Freundin, May, die Liebe ihres Lebens, meint sie, meint auch May. Aber May sagt dann irgendwann, du hast dich ja noch gar nicht ausprobiert in lesbischen Beziehungen. Und bevor wir jetzt heiraten oder das jetzt hier richtig ernst wird, finde ich, du musst dich einmal ausprobieren. Wir machen einen Break und du schmeißt dich ins Dating-Life. Du versuchst jetzt wirklich mal Frauen zu treffen, Abenteuer zu erleben. Und wenn du mich danach immer noch als deine Traumfrau bezeichnest, dann sehen wir weiter. Und Bette ist zuerst am Boden zerstört, weil sie ja die Liebe ihres Lebens, wie kann sie die denn so wegstoßen? Und dann lässt sie sich aber notgedrungen drauf ein. Und dann wird halt erzählt, wie sie so mit Dating-Apps Frauen kennenlernt und was da auch für Gesetze herrschen, wie man so eine Kontaktanfrage formuliert, worauf man achten muss, damit da nicht was anderes mittransportiert wird, was man vielleicht gar nicht sagen will. Ich fand das ganz amüsant, erfrischend zu lesen, wirklich mal eine ganz andere New Adult Geschichte, weil es sind ja auch so alles so Frauen so um die 30, von Kate Young, witzigerweise dieselbe Autorin, die das Little Library Cookbuch geschrieben hat, was wir in einer der vorigen Folgen hatten. Und das allein deswegen hat es mich schon interessiert, das zu lesen, weil der Sprung zwischen Kochbuch zu einer lesbischen Liebesgeschichte fand ich schon mal per se sehr interessant. Experienced von Kate Young erschien bei HarperCollins für 16 Euro. Unser letzter Buchtipp hier heute.
Guck mal, auch eine sehr spezifische Anfrage und gleich 2 Treffer. Katharina, Frau Marenholz, ja. Buchhändlerin des Jahres. Toll.
Ja, zusammen mit dir. Ja, das war's mit unserem Buchladen für heute. Wir eröffnen ihn erst wieder im Sommer.
Schickt uns auf alle Fälle weiter eure Buchanfragen.
Gern als Sprachnachrichten, ist aber kein Muss. Alles an eatreadsleep@ndr.de. Wenn ihr Bücher verschenken sollt an problematische Persönlichkeiten, vielleicht können wir das in Zukunft ja auch in die eine oder andere reguläre Folge einbinden. Dann müsst ihr nicht bis zum Sommer warten.
Und wenn ihr noch ein Weihnachtsgeschenk mit Buchbezug benötigt und vielleicht in der Region Köln wohnt, da haben wir was für euch.
Daniel und ich sind bei der Lit Cologne zu Gast am 27. März.
Wieder in diesem Willy-Millowitsch-Theater.
Ja, wir Toll. Freuen uns schon sehr. Volksbühne am Rudolfplatz, da waren wir ja dieses Jahr schon. Das war sehr schön, da kommen wir sehr gerne wieder hin. Da gibt es noch Karten, Link packen wir in die Shownotes. Oder noch, wenn ihr nicht im Westen wohnt, sondern im Norden. Jan und ich sind am 14. Januar in Lüneburg. Da freuen wir uns natürlich auch, euch zu sehen.
Ja, der Buchladen schließt, aber vor Weihnachten haben wir natürlich noch eine Weihnachtsfolge für euch. Hast du den Bestseller schon gelesen, Joachim Meyerhoff?
Nein, ich habe noch nicht reingeguckt. Du?
Ich habe es auch noch nicht geschafft.
Ja, nächsten Freitag müssen wir liefern, Daniel. Bis dahin müssen wir es gelesen haben. Joachim Meyerhoff, das neue Buch ist unser ausgeloster Bestseller für die nächste Folge. Und das wird eine richtig schöne Weihnachtsfolge. Wir sind ja da am 20. wird die ja rauskommen, die Folge. Da sind wir natürlich alle schon komplett in Weihnachtsstimmung. Und da haben wir einige schöne Dinge für euch schon vorbereitet.
Einen Mega-Stargast aus dem Bridgerton-Universum zum Beispiel.
Aus dem Universum ist gut. Die Bridgerton.
Die Schöpferin sozusagen.
Genau. Haben wir im Interview und ja, Wir überlegen uns schöne Sachen, damit ihr es auch weihnachtlich mit Eat, Read, Sleep habt. Und jetzt essen wir noch die restlichen Lebkuchen und machen noch hier so eine kleine Verkostung. Und vor allen Dingen packen wir gleich noch ein paar Bücher ein, Daniel.
Sehr schön. Dann bis zur nächsten Woche. Tschüss. Guck mal, wo hast du denn diese schönen Pappteller her? Die sind wirklich nett.
Die sind schön, ne?
Ja.
Weiß ich gar nicht
mehr. Mit
Gold
und mit diesen, wie heißen diese zackigen Blätter?
Habe ich neulich auch
überlegt. Stechpalmen?
Nee. Ilex heißen die, glaube ich. Und hier, guck mal, das ist mit einem Rentier.
Oh, mit Rentiergeweih. Ach süß.
Ist so schön in unserem Buchladen. So, jetzt aber ans Papier.
Eat, Read, Sleep.
Habt ihr noch mehr Lust auf gute Geschichten? Da haben wir hier noch einen Tipp für euch. Eine wirklich hochkarätig besetzte Original-Hörspielserie. Am Schlick, ein Krimi aus dem Werftmilieu. Ganz spannend, aber auch witzig. Mit dabei sind unter anderem Peter Kurt, Bjarne Mädel und Charles Brauer. Hört gern rein, ihr findet Schlick in der ARD-Audiothek und einen Link gibt's bei uns in den Shownotes.